Ja, wir lesen weiter im Kolosserbrief im dritten Kapitel ab Vers 10 bis 14. Wir hatten das letzte Mal davon gesprochen, dass die Glieder, die auf Erden sind, getötet werden soll. Und nun geht es darum, den neuen Menschen anzuziehen. Zieht den neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Sküte oder Unrömer, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertrage einer den anderen, und vergebt euch untereinander, so jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Wir kommen ja von Pfingsten her und haben uns erinnern lassen, dass zu Pfingsten ein neuer Mensch in uns Raum gewonnen hat. Der neue Mensch ist Jesus Christus. Die neue Kreatur kann nicht von uns gemacht werden, auch wenn das Bild hier gebraucht wird vom Kleider anziehen. Anziehen, ja, wir ziehen uns ja jeden Tag neu an und stülpen uns etwas über und scheinen dadurch anders, als wir manchmal sind. Aber hier geht es nicht um das die neue Aktion, etwas anzuziehen, selber zu bewerkstelligen, sondern die Bereitschaft zu haben, etwas zu empfangen und sich ausbreiten zu lassen. Das ist was anderes. Denn all das, was wir hier gelesen haben, können wir nicht machen, sondern das ist in dem neuen Menschen verborgen, der gewollt werden will. Und der in uns sich jetzt ausbreiten will. Als Kinder Gottes, die wir nun Christus aufgenommen haben, sollen also Christus leben lassen in uns. Das, was er ist und was er tun will. Es gibt diesbezüglich, haben wir gelesen, in der Gemeinde keinen Unterschied. Gleich welcher Herkunft jemand ist, gleich welcher Art jemand war, alle sind gleich in Christus. Warum? Weil Christus immer derselbe ist, in jedem. Und nur er will sich in uns offenbaren. Darum offenbart er sich in jedem gleich. Ob nun Mann oder Frau, Knecht oder Freier, oder eben, ob jemand Jude oder Grieche ist. Das Wort Sküte, das ist ja ein Ausdruck für eine Volksgruppe der damaligen Zeit nördlich von Israel, also in Südrussland, kann man sagen, in der Steppe Russlands. Das war so ein barbarisches Volk, die hatten überhaupt keine Manieren, ja. Und das heißt, egal, wenn die sich bekehren, das spielt keine Rolle. Das zählt nicht mehr. Wo jemand herkommt, zählt überhaupt nicht. Welchen sozialen Stand er hatte, zählt überhaupt nicht. Weil in allen derselbe neue Mensch vorhanden ist, wenn sie wiedergeboren sind, nämlich Christus selbst. Christus selbst. Wir verstehen also dieses Geschenk auch zu Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, des neuen Lebens, darin ist alles verborgen, was Gott in Jesus durch die Seinen sichtbar und spürbar machen soll. Das neue Wesen. Wir erziehen uns nicht mehr. Das ist vorbei. Sondern wir lassen uns erziehen. Durch Gott in Jesus Christus. Wir sagen Ja zu ihm. Herr, breite dich aus. Die Eigenschaften, die du hast, sollen sichtbar werden, nicht mehr meine. Ich kann sie nicht nachahmen, deine Eigenschaften. sondern du selber musst sie erzeigen. Ja, so wie es auch heißt in 1. Korinther 12, was die Gaben anbetrifft. Die kann auch keiner üben, obwohl es ja Gruppen gibt, die üben geistliche Gaben ein. Das gibt es nicht. Sondern da steht geschrieben, in einem jeglichen erzeigen sich die geistlichen Gaben. Erzeigen sich. Die kann man gar nicht lernen. Die kann man auch nicht irgendwie studieren. Sie werden gegeben und sind einfach da. Und sie sollen einfach zugelassen werden, nicht blockiert werden. Hier verstehen wir diese Aufforderung, die der Apostel Paulus gibt. Er redet ja zu solchen, die Pfingsten erlebt haben und jetzt nun erkennen sollen, wer in ihnen lebt. Es gibt also keinen Unterschied mehr, ob jemand beschnitten oder unbeschnitten ist, oder wo er auch herkommt, alle sind geprägt durch den einen Geist, nämlich den Geist des himmlischen Vaters. In Galater 3, Vers 27 steht auch Folgendes dazu. So viele euer auf Christum getauft sind, wen haben sie angezogen? Christus haben sie angezogen. Mit ihm sein Wesen und seine Kräfte und seine Gaben. Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christo. Also auch hier die äußeren, auch die sexuellen Unterschiede gibt es im Geiste Gottes nicht. Die Aufgaben mögen unterschiedlich sein, aber das Leben ist immer dasselbe, weil es sich nur um Christus handelt im Heiligen Geist. Dieser neue Mensch und sein Leben ist also der Herr selbst. Denn wir lesen ja auch im Johannesevangelium, wo Jesus das ankündigte. Er sagt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Und Wohnung bei ihm machen. Wir ziehen bei euch ein. Und wir arbeiten in euch. Und wir bringen das neue Leben mit. Wir bringen das neue Wesen mit. Merken wir das? Wir reden ja manchmal auch als Gemeinde, habt einander lieb. Naja, das kann man so sagen. Das klappt aber gar nicht. Wenn ich Christus durch uns den anderen lieben kann, dann bleibt das nur ein Üben und letztlich eine Verzweiflung, weil es ja nicht zustande kommt. Nur Christus in uns ist der, der lieben kann und auch in dem anderen. Und somit begegnet sich dieselbe Liebe untereinander. Also die menschliche Aufforderung, einander zu lieben, muss immer zum Scheitern verurteilt sein. Man nimmt vielleicht Rücksicht, man zieht sich zurück, aber man kann es nicht geben. Man versucht irgendwie eine Form zu finden, aber sie ist nicht echt. Sie ist nicht aus dem neuen Menschen. Darum heißt es hier, lass den neuen Menschen zu. In Johannes 14, Vers 6 sagt der Herr, er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Nur er. Und durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist ist er das Leben in uns. Und darum sind wir den Satzungen der Welt, wie wir das zuvor gelesen haben im Kolosserbrief, den Satzungen der Welt, somit den Satzungen der Religiosität nicht mehr verpflichtet, weil ja in dem neuen Leben alles fertig und komplett ist. Und das neue Leben sündigt nicht. Das neue Leben verhält sich nicht falsch, sondern es fügt sich überall in die Ordnungen ein, die Gott auch gegeben hat. Kolosser 2, Vers 20 haben wir ja gelesen. Das müssen wir in diesem Zusammenhang auch nochmal tun. Kolosser 2, Vers 20. So ihr denn nun abgestorben seid, und das bedeutet genau das, wenn das neue Leben in uns eingezogen ist und sich ausbreiten darf, dann sind wir abgestorben mit Christo den Satzungen der Welt. Und dann kam natürlich die Frage, was lasst ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Ihr lebt doch in dem neuen Leben in Christus, der alles bestimmt und das absolute Sagen hat. Im Übrigen auch in unserem täglichen Beruf. Wir erinnerten uns, heute war das, glaube ich, oder gestern, dass wir in Hannover Glaubensbrüder mal kennenlernten, die arbeiteten bei Sennheiser. Das ist eine berühmte Firma, die elektronische Geräte herstellt. Und sie waren damit beschäftigt, Mikrofone neu zu entwickeln in einer bestimmten Größe und Form. Und der Bruder sagte, das ist mir jetzt ein Gebetsanliegen, dass wir das hinkriegen, denn das ist so knifflig. Und dann beteten sie, zwei Brüder, die arbeiteten dort. Und dann kamen sie nach einer Weile freudestrahlend und sagen, unser Gebet ist erhört worden. Wir konnten in der Firma zeigen, dass der Herr Gott ist. Und es ist uns gelungen, das Mikrofon herzustellen. Ja, also ich weiß nicht, welche Nummer dieses Mikrofon hat, aber wenn einer das kaufen würde, dann weiß er, das ist eine Gebetserhörung. Weil der Beruf mit hineingenommen ist durch Christus. Da ist ja gar nichts ausgespart. Denn in Jesus Christus gilt ja keine andere Form. Wir haben ja gelesen, keine Beschneidung oder Unbeschnittenheit, keine Form, die Menschen sich gemacht haben oder ihnen nachfolgen. Sondern da ist etwas ganz Neues, was souverän aus dem Himmel gekommen ist. Denn der Heilige Geist ist nicht von der Erde gekommen, sondern aus dem Himmel. Und er steht souverän über allen. Das ist ja das neue Leben. Deswegen sagt ja auch im Galaterbrief der Apostel Paulus, er hat ja immer wieder dasselbe zu allen Christen geschrieben und sie daran erinnert, in Galater 6, Vers 15, wo er sagt, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Was gilt? Eine neue Kreatur. Das gilt in Christus Jesus. Nichts anderes. Deswegen, wir verstehen auch, dieses fromme Wesen, das kann Gott gar nicht dienen, was man so selbst auf die Füße stellt. Sondern Gott in Christus dient sich selbst. Und er will sich selbst dienen. Denn wir haben es am Anfang des Kolosserbriefes gelesen, dass alles von ihm und zu ihm kommt. Er will sich selbst dienen. Bloß wir sollen es zulassen. Anziehen durch den Wunsch, ja Herr, wirke du in mir, dass ich nicht eigene Werke ans Licht bringen möchte. So wie mit dem Weinstock und den Reben, wo der Herr deutlich sagt, du, die Rebe kann gar keine Frucht bringen, weißt du das? Es sei denn, dass sie am Weinstock ist. Nur der Weinstock und der Saft darin, der kann diese Frucht bringen. Die Rebe nicht. Und wir sind diesbezüglich auch nur Reben. Wir können die gewünschte Frucht nicht bringen, sondern der neue Mensch in uns. Der Apostel Jakobus, und so lesen wir das ja in der Apostelgeschichte, er sagte ja deutlich, also man hat ja beim Apostelkonzil darüber verhandelt, was müssen denn die Christen alles noch tun? Und er wies ja darauf hin, dass viele noch die Beobachtung des äußeren, ja, christlichen, geistlichen Lebens verfolgen. Ja, sie haben so ihre Anordnungen und dann gucken sie ganz genau, ob die anderen das auch so machen. Es ist ja schwierig, einen Ablöseprozess zuzulassen. Das, was man gewohnt war, von klein auf, ohne Gott, das nun plötzlich annullieren zu lassen. Ein neues Leben wirksam werden zu lassen, das braucht Übergangsphasen. Und dann haben die Apostel miteinander beraten, was ist denn da nun noch wichtig? Und der Heilige Geist hat sie geführt und geleitet und hat vier Stücke, Apostelgeschichte 15, 28, 29, vier Stücke nur angesagt, die für alle in dem neuen Leben auch wichtig sein sollen. Denn es gefällt dem Heiligen Geist, nicht, das müssen wir also zuvor sagen, es gefiel nicht den Aposteln zuerst, sondern dem Heiligen Geist, dem neuen Leben. Und dann sagten sie, und auch uns, wir schließen uns dem an, was der Heilige Geist geoffenbart hat, euch keine Beschwerung mehr aufzulegen als nur diese nötigen Stücke, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer, von dem, was den Dämonen geopfert wird, und vom Blut, und da lesen wir ja auch in 3. Mose, dass gerade 3. Mose 17, 18, dass das Blut das Leben enthält. Und Gott sagt, das habe ich euch gegeben auf den Altar zur Versöhnung. Leben für Leben. Ja, und das sollt ihr nicht essen, kein Blut, das noch lebt, steht dort geschrieben. Das noch lebt. Es gibt also auch ein Blut, das tot ist, aber ein Blut, das noch lebt, soll nicht genommen werden. Weil eben Gott selbst dieses Blut, auch das Blut seines Sohnes Jesus Christus, zur Versöhnung gegeben hat. Dann vom Erstickten, von dem Unreinen, haltet euch fern, von dem, was schon tot ist, was nicht ausgeblutet ist. Ja, das ist nicht nur ungesund, sondern es ist verkehrt. Und von der Hurerei. Davon sollten sich auch alle, die im neuen Leben stehen, fernhalten. Die Hurerei, da gibt es ja auch unterschiedliche Beziehungen. In 3. Mose 18 wird ganz deutlich gesagt, welche falschen Verbindungen unter den Menschen oftmals gehalten worden sind, die Sünde sind. Wer darf wen heiraten? Was ist Sünde? Und Paulus nennt das ja auch in 1. Korinther 5, Vers 1 und sagt, unter euch, das ist die eine Form, ist eine Hurerei, von der sogar die Heiden nicht wissen, denn einer hat die Frau seines Vaters, mit der er schläft. Das heißt also seine Stiefmutter. Das wird auch Hurerei genannt. Das ist außerhalb der Ordnung Gottes. Und ihr könnt das nachlesen in 3. Mose 18. Da würden alle falschen Verbindungen aufgezählt, wer mit wem keine sexuelle Verbindung haben darf. Dann auch in 1. Korinther 6, Vers 18. Die Hurerei soll gemieden werden, weil sie nämlich den eigenen Menschen blockiert. Flieht die Hurerei. Alle Sünde, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber hurt, der sündigt an seinem eigenen Leib. Am eigenen Leib. Das heißt, er kann nicht mehr offen sein, das neue Leben sich ausbreiten zu lassen. Er blockiert seinen eigenen Leib. Oder in Kapitel 7 von 1. Korinther, Vers 2, da heißt es auch, um der Hurerei willen, das heißt also außerehelicher Kontakt, sexuellerweise, um der Hurerei willen habe ein jeglicher seine eigene Frau und ein jeder habe seinen eigenen Mann. Und wenn das außerhalb der Ehe ist, ist es Hurerei. Das wurde hier gesagt, dass davon, in dem vierten Stück, sich auch die Gläubigen enthalten sollen. Von diesen Formen der Hurerei. Ansonsten, die anderen religiösen Gebote und Satzungen sind in Christus alle erfüllt. Und brauchen Beschneidung oder nicht beschnitten sein, nicht mehr beachtet werden. Das ist eine schwierige Sache, wenn man nach Israel kommt und sagt, also ihr, die ihr gläubig geworden seid an Jesus Christus, braucht euch nicht mehr beschneiden lassen. Die Kinder auch nicht mehr. Was? Das geht doch gar nicht. Wir merken das Und Jakobus sagte das ja auch. Ja, schau mal, Paulus, hier sind so viele Tausende gläubig geworden an Jesus und die halten immer noch das Gesetz. Oh ja. Aber sie sollen langsam lernen, davon befreit zu sein, indem sie den neuen Menschen zulassen, der durch sie wirkt, das Gute. Der Alte wirkt sowieso nicht das Gute, selbst wenn er sich Mühe gibt. Er kann nie vollkommen das Gesetz erfüllen, sondern nur Christus hat dieses, der neue Mensch, das Gesetz, die Gebote Gottes erfüllt. Und Christus in uns ist diese Erfüllung. Ein zweites, das Wesen Jesu. Diejenigen, die an das Versöhnungsopfer Jesu, das stellvertretende Opfer für die Sünde, glauben, werden dann in ein Gefäß, Gemeinde genannt, eingefügt. Das Gefäß, was Gott zuvor bereitet hat. Er hat das Gefäß Gemeinde bereitet. Niemand kann ein neues Gefäß bilden. Gemeinde Jesu, Leib Jesu ist bereitet von Gott selbst. Und da hinein kommen alle, die Vergebung der Schuld durch Golgatha annehmen und das neue Leben empfangen haben. Niemand wird selig außerhalb dieses Gefäßes der lebendigen Gemeinde. Da gibt es keine Seligkeit, sondern nur innerhalb dieses Gefäßes lebendige Gemeinde. Da ist Christus das Haupt. Und in dieses Gefäß kommen hinein alle, die da glauben. Jude, Grieche, Sküte, Knecht, Freier, Mann, Frau. Wer Jesus angehört, kommt in dieses Gefäß Gemeinde. Und liebe Geschwister, das will ich da auch betonen. Manchmal haben wir ja so Angst, nicht, wenn wir den Abfall um uns herum sehen, den Unglauben. Die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde, das Gefäß, nicht überwinden. Keine Angst. Wer da drin ist, wird nicht überwunden. Wer außerhalb ist, wird sowieso nicht selig, wenn er noch so religiös ist. Ja, das dürfen wir ganz neu festhalten. Das ist eine Zusage Gottes, eine Gewissheit, eine Sicherheit, will ich mal auch so sagen. In Römer 9, das sind ja diese Kapitel 9 bis 11, die ja auch von dem sprechen, wer eigentlich hineinkommt in das Volk Gottes. Da heißt es zum Beispiel in den Versen 6 bis 8, nicht sage ich solches, als ob Gottes Wort aus sei, also, weil viele ja nicht glaubten in Israel, denn es sind nicht alle Israeliter, die von Israel sind, auch nicht sind alle, die Abrahams Same sind, sind darum auch Kinder, sondern in Isaak soll dir der Same genannt sein. Nur die werden als Kinder bezeichnet. Das ist nicht, sind das Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern die Kinder der Verheißung werden für Samen gerechnet. Und wenn wir von dem Gefäß Gemeinde sprachen, dann sind es die Kinder der Verheißung, die da drin sind. Alle anderen werden nicht selig. Ja, das ist sehr eng, aber es ist auch sehr herrlich. Und es ist auch eine große Gewissheit, dass die, die im Gefäß der lebendigen Gemeinde sind, gesichert sind durch den Herrn selbst. Alle, die also in diesem Heilsgefäß sind, sind auserwählt, Auserwählte Gottes, durch den Glauben und nicht durch ihre Werke, nicht durch ihr Wesen, nicht durch ihre persönliche Erziehung. Ja, das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Sie sind einfach heilig durch das stellvertretende Heiligungsopfer Jesu. Sie sind heilig und sind darum auch Geliebte des himmlischen Vaters, weil er alles in seinem eingeborenen Sohn vollbracht hat und alles ihm gehört. Johannes schrieb in seinem ersten Brief dazu, im vierten Kapitel, Vers 9 und 10. Darin ist ja die Liebe Gottes erschienen gegen uns. Wie hat er uns geliebt? Dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt. Dass wir durch ihn leben sollen. Das ist die Liebe Gottes. Durch ihn leben. Nicht einfach nur für ihn leben, sondern durch ihn leben. Und darin steht die Liebe auch fest, nicht, dass wir Gott geliebt haben, das geht gar nicht, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Hier verstehen wir auch wieder im Kontext, warum der Herr Jesus gleich dieses Gespräch des Nikodemus, der dort einen Gesprächsschwall hatte und sagen wollte, wie gut das ist und dass man erkennen kann, dass Gott mit ihm ist, unterbrochen hat. Er hat gar nicht weiter, ist gar nicht darauf eingegangen, was Nikodemus alles sagte. Er sagte, du brauchst das Leben, das neue Leben. Wenn du das nicht hast, dann hast du die Liebe Gottes nicht angenommen. Und dann versuchst du nur äußerlich Gott zu gefallen und das wird dir nie gelingen. Ja, darin steht die Liebe, dass Gott seinen Sohn sandte, dass er in uns lebt. Denn was Gott in Jesus Christus hat, nicht nur tat, sondern hat, sollen auch wir haben als Geschenk. Durch die Abwendung von dem alten Menschen und Hinwendung im Glauben zum Herrn sollen wir zunehmend das Wesen Gottes in Jesus Christus, die Herrlichkeit empfangen. Was er hat, das sollen auch wir haben. Was haben wir da gelesen? Zum Beispiel herzliches Erbarmen. Ich bekenne, vom natürlichen Menschen habe ich das nicht. Vielleicht Erbarmen mal hier und da ein bisschen, ja? Aber herzliches Erbarmen? Ein totales, hundertprozentiges Mitfühlen mit dem anderen? Da sage ich eher, na, der hat ja selber Schuld. Da bin ich gar nicht so barmherzig. Das hat nur Gott in Jesus. Das will er schenken, dieses Wesen. Herzliches Erbarmen. Er hat sich über mich, über uns erbarmt und hat nicht gesagt, siehst du, das hast du nun davon, wie du gelebt hast. Und hat jetzt nicht angefangen, alles aufzuzählen und so weiter. Er hat mich nur animiert, das, was mir bewusst war, zu sagen, ja, das stimmt. Aber er hat mir nichts vorgehalten. Herzliches Erbarmen. Und das sollen wir auch untereinander haben, durch ihn. Das heißt, mitfühlen können, mittragen können, helfen können, den Heilsweg zu gehen, zu beschreiten. An die Philipper drückte das der Apostel Paulus so aus. In Philipper 2, Vers 4, da sagt er, ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Und in Vers 3b, durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wer kann denn das? Also wenn das jemand tun will aus sich, dann sieht das so gekünstelt aus, dass man darauf verzichten möchte. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Das kann nur der Herr, das neue Leben in uns. Da ist es organisch, da ist es auch gut. Und in Galater 6, Vers 1 steht ja auch, liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, ja, dann haut auf ihn drauf. Nein, dann helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Wir merken also immer wieder die Zusammenhänge. Man kann gar nicht mit sanftmütigem Geist jemand zurechthelfen, wenn man nicht geistlich ist. Weil das nur das Wesen Jesu kann. Er ist ja sanftmütig. Auch soll das Erbarmen über die verlorenen Seelen da sein. Nicht, guck mal, wie die alle leben, was die alles machen, ist ja furchtbar. Sondern Erbarmen über sie. Sie sollen doch auch gerettet werden. Das will Jesus, das ist sein Werk, sein Wesen und sein Werk. Denn Petrus schrieb ja auch in 1. Petrus, 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr will nicht, dass jemand verloren wird, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Und so sehen wir ja auch unsere Umgebung dann mit ganz anderen Augen. Christus in dem neuen Menschen ist auch die Freundlichkeit. Er ist entgegenkommend. Er ist einladend. Er ist nicht nachtragend. Merken wir, das sind auch alles Dinge, die uns eigentlich nicht eigen sind, die wir gar nicht machen können. Wir sind gerne nachtragend von Natur aus. Vergeben, naja, ist gar nicht so einfach. Ne? Er soll sich erstmal da richtig entschuldigen. Ne? Wenn Gott das mit uns so gemacht hätte, würden wir gar nicht hier sein können. Er selber, er will sein Wesen in uns und sein Werk in uns ausbreiten. In Titus 3, Vers 3 steht als Erinnerung, wir waren ja auch mal unweise. Wir waren ungehorsam, wir waren verirrt, wir dienten den Begierden und mancherlei Wollüsten, wir wandelten in Bosheit, in Neid, so dass wir verhasst waren und hassten uns sogar untereinander. Allerdings, da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes. Das neue Leben. Nicht um der Werke willen, die wir gerecht getan haben, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt, durch den neuen Menschen. Da entsteht alles und darin sollen wir bleiben. Also Jesus anziehen, den neuen Menschen anziehen, heißt doch, ihn in uns leben lassen, ausbreiten lassen. Ich habe das ja schon mal gesagt, wie der Herr das so führt. Wir haben ja auch Kinder. Und als sie kleiner waren, haben sie auch so manches verzapft, was mich aufregte. Und da wollte man gerne dazwischen gehen. Und auf halbem Wege hieß es, geh nicht. Jetzt gehst du erst mal beten. Denn wenn du jetzt hingehst, machst du alles falsch. Weil du dann hingehst. Wenn du hingehst, will ich hingehen, sagt der Herr, damit du dann auch richtig reden kannst. Und nicht, dass du da einfach deine Emotion hineinbringst und machst, verschreckst deine Kinder. Ja, und dann ging ich erstmal zurück ins andere Zimmer, erstmal ins Gebet, ja, um zu sagen, Herr, erbarm dich meiner, rede du. Und das musste dann gar nicht mal am selben Tag sein, es konnte auch am nächsten Tag sein. So arbeitet dann der Herr. Ihn also in uns leben lassen. Geduld heißt, sich mit der Aussaat des Evangeliums zufrieden zu geben und im Glauben auf Frucht hoffen. Was wir vom Nächsten erhoffen oder von einer Situation, muss nicht sofort eintreffen. Und auch hier muss ich sagen, ich persönlich bin auch so geartet, was ich denke, dass der andere tut, das will ich gleich erwarten. Sollte so sein. Und das fordert man innerlich irgendwie ein. Aber das ist nicht der neue Mensch, das ist der Alte. Der Alte kann ja nicht warten. Es wird nicht immer sofort sichtbar, das Gute, was Gott in Jesus hervorbringen will, auch beim Nächsten. Darum ist uns Geduld Not. Gottes Führungen sind wundersam und zu allermeist unverständlich. Unverständlich. Also ich wage das zumindest für mich zu behaupten. Unverständlich. Man wird in Situationen geführt, wo man eigentlich nicht hinein will. Und im Nachhinein sieht man, es war richtig so. Wenn wir in der Geduld durch Jesus leben, dann haben wir auch Hoffnung, wo zunächst nichts zu hoffen ist. Denken wir auch an den Glaubensvater Abraham, Von ihm heißt es in Römer 4, und das ist ja eine ganz prekäre Situation, in Römer 4, Vers 18. Abraham hat geglaubt auf Hoffnung, da überhaupt nichts zu hoffen war. Da war nichts zu hoffen. Auf dass er nämlich würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, also soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, er sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100 Jahre alt war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Er hoffte auf Hoffnung, wo gar nichts zu hoffen war, weil Gott gesagt hat, so wird es sein. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern war stark im Glauben und gab dadurch Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist's ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Also, Gottes Führungen sind anders, als wir denken. Wir brauchen aber Geduld, dass das sich ausbreitende Leben, das neue Leben, das bewirkt, was Gott gefällt und dem wir uns auch gerne anschließen. Also niemals ein Grund zur Aufgabe eines Menschen, solange er lebt auf dieser Erde. Nie jemand preisgeben und sagen, es hat keinen Zweck. Es gibt keinen Grund zur Resignation. Auch wenn zeitweilig das Evangelium abgelehnt wird. Ferner ist in dem neuen Menschen kein Platz für Zank, für Missgunst und Unversöhnlichkeit. So wie Christus uns vergeben hat, sollen auch wir einander stets vergeben durch ihn. Wir sollen uns gegenseitig tragen können in den Schwachheiten, einander ergänzen können, damit wir zu der gewünschten Einheitskraft kommen, damit der Widersacher, der Feind, keine Lücken findet, durch die er sein Werk vollführen kann. Das ganze Wesen Jesu, das Wesen des erlösten Menschen, des Wiedergeborenen in Christus, ist von Liebe erfüllt. Es ist das Band der Vollkommenheit. Und ich sagte, glaube ich, am Anfang schon, dass dies mit der Liebe auch wir überhaupt nicht machen können. Das ist eine falsche Bemühung. Das ist so schmalzig, wenn wir versuchen, Liebe zu produzieren. Das greift nicht, sondern es muss die Liebe Gottes sein, die uns durchflutet. Die verbindet Menschen miteinander, weil sie rein und sauber ist. Darum zum Beispiel in Galater 5, Vers 22, als es um das Wesen, die Frucht des Geistes geht, steht genau am Anfang erstmal Liebe. Und danach kommt Freude und Friede. Danach kommt Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Hier verstehen wir, dass der Apostel Paulus deutlich gesagt hat, über alles zieht an die Liebe, die da das Band ist der Vollkommenheit. Die bindet alles zusammen. Und wir haben ja gelesen im ersten Johannesbrief, was diese Liebe ist, die Liebe Gottes, die sich geoffenbart hat in seinem Sohn, in der Gabe, dass wir durch ihn leben, durch ihn in seiner Liebe. Denn wer nicht in dieser Liebe ist und bleibt, der ist nicht in Gott und bleibt nicht in ihm. Wir können sagen, wer in der Liebe bleibt, die Gott in Jesus Christus uns gegeben hat, der bleibt in dem neuen Menschen, der neue Mensch, der Christus ist. Und ein letztes, natürlich müssen wir auch hier die Selbstprüfung ansetzen. Wenn wir unseren Mangel als Kinder Gottes verspüren, dass wir nicht mehr bewegt werden von der Liebe Gottes, von diesem neuen Wesen, von dem neuen Menschen, nicht mehr in ihm leben und durch ihn, dass wir gar nicht etwas von der Neugeburt nach außen zeigen können, sondern dass der Geist gebremst wird in uns, dann gilt es doch, wieder neu anzusetzen und sich zu besinnen, wie es Paulus hier sagt. Warum schreibt er das an die Christen, an die Gläubigen, an die Wiedergeborenen? Lass den neuen Menschen zu. Zieht diesen an. Lasst ihn zu. Denn das ist doch euer Leben. Das heißt ja, wenn wir im ständigen inneren Gebet und Fragen bleiben nach dem Willen des lebendigen Gottes und was ist überhaupt dein Werk? Ich weiß auch selbst persönlich, man kann ja viel für Gott tun wollen. Man verschleißt seine Kräfte und seine Zeit. Es ist aber nicht immer alles für Gott. So wie Martha, ja, du hast viel Mühe und Arbeit. Aber Maria hat das bessere Teil. Die fragt nämlich erstmal, was los ist. Und dann lässt sie sich senden. Ne? Also hör auf, immer bloß beschäftigt zu sein. Das ist noch nicht Gottesdienst. Sondern wenn wir beten und immer wieder fragen nach dem Willen des Herrn und nach seinem Werk, dann breitet sich das Wesen des neuen Menschen immer mehr aus. Es geschieht dann das, was Johannes der Täufer auch erkannte und sagte im Blick auf den Heiland. Ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Er muss zunehmen. Übertragen auf uns kann das heißen, Jesus, der neue Mensch, muss in mir durch den Heiligen Geist zunehmen und ich muss abnehmen in meinem Eigenwillen. Darum auch in Epheser 4 schrieb der Apostel Paulus und sagt, betrübt doch nicht den Heiligen Geist. Wir können auch sagen, betrübt nicht den neuen Menschen. Den neuen Menschen, mit dem ihr doch beschenkt seid und versiegelt seid auf den Tag der Wiederkunft eures Herrn. Betrübt ihn nicht, blockiert ihn nicht, lasst ihn zu. Denn alles, was er hat, habt ihr nicht. Aber alles, was er hat, braucht ihr, um ihm zu leben. Merken wir, wie einseitig das ist, aber auch wie schön, wie beschenkt wir sein dürfen. Wie stresslos, will ich mal mit unseren Worten sagen, die Nachfolge Jesu ist, wenn wir den Herrn zulassen. Stresslos. Es geht nicht nach unserem Wollen und Laufen, sondern nach Gottes Geschenken und Erbarmen. Inbrünstiges Gebetsleben und Lesen des Wortes Gottes, um es zu beherzigen, erhalten uns in der Treue zu unserem Herrn. Das Wesen des neuen Menschen, das Wesen Jesu Christi, das Wesen, das Gott gefällt. Soweit zu diesen Versen aus dem 3. Kapitel des Kolosserbriefes.